Karrierewege. Echt biografisch. Dein Podcast über berufliche Möglichkeiten und individuelle Laufbahnen. Hey, ich bin Magdalena und mit diesem Podcast werde ich dir einen Einblick in die verschiedenen Berufsfelder geben. Ich möchte dir zeigen, dass berufliche Orientierung frei von Druck und Stress sein kann, weil keine Entscheidung, die du heute triffst, endgültig sein muss. Die Gäste in meinem Podcast sind Menschen wie du und ich. Wir sprechen über ihre derzeitigen beruflichen Rollen und den ganz persönlichen Weg dorthin. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karrierewege. Heute haben wir eine Ausnahmesituation, würde ich fast sagen. Und ich freue mich sehr, Andreas, dass du hier bist und mit uns plauderst, weil ich glaube, ich hatte jetzt noch keine Person, die aktuell sich schon im Ruhestand befindet. Und
Ruhestand, Magdalena.
Ja, genau. Und dass man da so ein bisschen genau aus dieser Situation berichten kann, wie man das selber dann wahrnimmt, ist, glaube ich, mit Abstand die spannendste Situation, die man haben kann. Vielleicht magst du uns erstmal kurz nochmal abholen, wer du so bist und vielleicht so schon mal in 3-4 Worten erläutern, was du schon so gesehen hast von der Welt.
Oh, das, du hast gesagt 3-4, ne? Das geht nicht. Ne? Das ja. Geht nicht. In meinem Alter kann man das nicht mehr in 3-4. Also ich heiße Andreas mit Vornamen und Meyer Falke mit Nachnamen und bin eigentlich Professor für Arbeitsmedizin, war aber der letzte Chief Information Officer der Landesregierung, also der für Digitalisierung Verantwortliche in der Landesverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. So, das ist jetzt die Eckpunkte. Ich habe Medizin studiert in Münster und in Wien. Und habe danach tatsächlich mal im Krankenhaus gearbeitet, habe mich an der Uni in Düsseldorf habilitiert und bin dann irgendwann in die Ministerialbürokratie gekommen, war zwischendurch auch mal auf kommunaler Ebene, war Beigeordneter, das ist so Verwaltungsvorstand, in der Landeshauptstadt, nicht in der Provinzialhauptstadt Münster, sondern in der Landeshauptstadt in Düsseldorf. Ja, und dazwischen ganz viel. Das ist jetzt so dieses berufliche Leben. Ich habe 2 erwachsene Töchter, eine Enkelin. Auch das führt dazu, dass der Ruhestand ein Unruhestand wird. Ist auch alles schön. Und wenn du das vorhin so gemeint hast, was ich schon von der Welt alles gesehen habe, ich glaube, bis auf Afrika und Australien. Ne? Also bis auf, hört sich jetzt auch doof an, ne? Aber ja. Ja, doch so ziemlich alles. Beruflich und privat. So.
Super schön.
Das waren jetzt mehr als 3-4 Worte.
Es ist aber völlig in Ordnung, würde ich sagen. Vielleicht magst du uns am Anfang mal kurz mitnehmen, weil das habe ich mich gefragt, als ich so drüber nachgedacht habe, worüber wir heute so sprechen. Man denkt ja immer viel vorher so, ja, und wenn ich irgendwann mal nicht mehr arbeite, dann mache ich dies und das und all diese Sachen. Wie ist das jetzt so aus deiner Perspektive? Also hast du das Gefühl, du lebst jetzt alles, wo du mal gesagt hast, das kann ich erst machen, wenn ich nicht mehr arbeite? Oder ist es anders, als du erwartet hast?
Also da könnte ich ja jetzt sagen, ich habe ein Faible für Modelleisenbahnen, den habe ich aber schon, seitdem ich 10 bin. Das ist in meinem Leben doch schon ein bisschen länger her. Meine allererste Eisenbahn habe ich tatsächlich zu Weihnachten bekommen, da war ich 10. Habe sie mir so sehnlichst gewünscht, schon 3 oder 4 Jahre vorher und habe nie eine bekommen. Und an dem Weihnachtsfest 1967, da brummte dann unterm Sofa bei meinen Eltern, brummte irgendwas. So, wer eine Eisenbahn hat, der kennt dieses Geräusch, ne, alles gut. Aber ich habe überhaupt nicht reagiert und meine Eltern waren so enttäuscht, weil der kleine Andreas hat halt einfach nicht geguckt. Ich habe die anderen Spielsachen mir angeguckt oder sonst was auch immer, die Socken, ich weiß es nicht mehr, angeguckt, bis mein Vater mich mehr oder weniger drauf gestoßen hat, jetzt guck doch mal unter Sofa. Und dann habe ich unter Sofa geguckt, ja, da war da eine Modelleisenbahn aufgebaut, die fuhr halt im Kreis so. Und ich habe so enttäuscht reagiert, da merkt man, wie doof das ist, wenn Kinder sich 3 Jahre was wünschen, dann kriegen sie es geschenkt. Nee, da war ich überfordert. So, seitdem habe ich das. Warum erzähle ich das eigentlich alles? Weil das ist natürlich eine ganz alte, analoge Eisenbahn, die mittlerweile in riesigen Mengen an Kartons im Keller steht. Und da war immer der Spruch, die wird mal digital, die digitalisiere ich, die Lokomotiven, was auch immer, so die digitalisiere ich, wenn ich denn mal im Ruhestand bin. Jetzt bin ich seit ein paar Jahren im Ruhestand. Glaubt mal nur nicht, dass ich einen von diesen Kartons geöffnet hätte. Ich komme einfach nicht dazu. Ne? Der Unruhestand ist ein Unruhestand, ja, lässt sich auch alles, da kommen wir gleich bestimmt nochmal zu. Es lässt sich eben vieles gar nicht in so einem Berufsleben planen. Aber es ist schon ganz gut, wenn man so eine Ahnung hat, was man denn machen könnte, wenn plötzlich irgendeiner zu einem sagt, so und hier ist die Urkunde und jetzt sind sie in Ruhestand versetzt. Also das ist, manche fallen denn in ein großes Loch Und ich kann heute so ein bisschen lästern. Bis vor ein paar Jahren hatte ich immer noch einen Chef, eine Chefin, eine Ministerin, einen Minister, einen Oberbürgermeister. Die haben mich dann geärgert, indem sie mir viel zu viele Termine aufs Auge gedrückt haben. Jetzt bin ich das selber, ne? Jetzt muss ich mich über mich selber ärgern. Und das sollte man lernen, dass man das nicht tut. Das bringt ja nichts, ne? Also mich selber über mich zu ärgern, dass ich mir jetzt schon wieder einen Termin in Berlin gemacht habe oder in Frankfurt oder in München, das ist doof. Man sollte es aus Spaß machen und aus Freude machen. Und dann ist das auch nicht schlimm. Ne? Das ist dann stressresilienter, als man sich das denkt. Ja, gut.
Das
Also,
glaube ich.
was macht man? Man versucht weiter das zu machen, was man gerne getan hat. Ich hätte auch noch bis 70, 75 wahrscheinlich gearbeitet. Das ist ja diese aktuelle Rentendiskussion. Das Leben bringt es so mit sich, dass man dann irgendwann in Ruhestand versetzt wird. Aber wenn du vorher, jetzt will ich gar nicht strunzen, also mehr als 40 Stunden auf jeden Fall in der Woche gearbeitet hat, dann plötzlich zu sagen, so, und jetzt sitze ich hier und jetzt fange ich an, keine Ahnung was, ne, die Wohnung umzubauen oder den Haushalt zu reorganisieren oder, nee, das ist nicht mein Ding. Ne, das ist einfach nicht so. Kann man jetzt auch drüber lästern, ne, warum ist das so? Aber nee, und nur in Urlaub fahren ist auch
Geht auch nicht,
langweilig,
ne?
weil ich kann ja jetzt in Urlaub fahren, wann ich will. Also der Druck, du musst jetzt genau sehen, damit nicht abstimmen und so, der ist auch weg. Ja, und dann freut man sich, und das vielleicht auch ganz ehrlich, man freut sich auch, wenn man nochmal gefragt wird. Das darf man nicht zu gering schätzen. Ne? Ich freue mich tatsächlich, wenn irgendeiner anruft oder irgendeiner schreibt oder so wie du jetzt auch, der sagt, erzähl doch mal was aus deinem Leben. Das tut auch gut. Ne? Das ist, und das ist was anderes, als wenn meine Enkelin oder meine Töchter fragen, Papa, erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Das glaube ich sowieso nicht, dass sie das ernst meinen. Aber wenn ich jetzt eingeladen werde, erzählen Sie doch mal was zur Digitalisierung. Warum geht das so? Warum ist das so kompliziert? Warum dauert das alles so lange? Dann tut das gut, weil ich das Gefühl habe, ja, da hat irgendeiner in meinem Berufsleben zugehört. Gesundheit ist so mein zweiter großer Schwerpunkt. Erzählen Sie doch mal was zur Prävention. Warum macht denn die Bundesgesundheitsministerin nichts? Was ist denn daran so doof und so? Ja, da freue ich mich drüber. Das tut nochmal, das ist auch mehr psychologisch, glaube ich, das tut dem eigenen Ego gut.
Ja, ich glaube, es ist einfach auch dieses, dass das ganze Wissen, was man in sich hat und die Erfahrung, dass die immer noch gebraucht werden und nicht dann irgendwie in so einer Schublade einfach liegen, ne? Weil man die vielleicht im Privaten, weil auch wenn man dann viel reisen kann oder irgendwas tut, das dann alles nicht mehr abruft, wo man ja eigentlich so viel drüber weiß.
Ja, Magdalena, jetzt sagst du etwas, da muss ich selber schmunzeln. Als ich noch so in deinem Alter war, hörst du, das ist jetzt so ein typischer Spruch eines alten Mannes. Ne, so. Aber da weiß ich noch, da war ich ja an der Uni, da habe ich wissenschaftlich gearbeitet, dann bist du auf irgendwelchen Kongressen und ich habe mich so mit 6, 7, 28 immer maßlos geärgert über die alten Männer, die schon emeritiert waren und dann auf dem Kongress, nachdem du selber, du warst aufgeregt, du hast einen Vortrag gehalten, du warst stolz, boah, ne, hast dir mühselig einen auf Englisch abgebrochen, was auch immer, ne, völlig egal. Also alles gut gegangen. Ha, da wurde diskutiert und dann stand irgendwo einer auf und sagte, das haben wir schon vor 70 Jahren mal, da kommt nichts raus. So. Dann habe ich mich immer so geärgert und habe gesagt, das so will ich nie werden. Ich will nie diesen Spruch machen, das haben wir schon mal alles ausprobiert. Und mittlerweile ertappe ich mich natürlich selber dabei, dass ich dann irgendwie sage, ah, ja, ist super, dass ihr das macht, aber geht man an der Stelle darüber, weil den Weg sind wir immer schon gegangen, versucht das mal. Ja, offensichtlich ist das so. Ne? Kinder wollen nie so werden wie die Eltern und irgendwann wird man dann doch so. Ja, macht auch keinen Sinn, sich darüber zu ärgern. Ne? Also ich glaube, man muss das mit einer gehörigen Portion Ironie so sehen. Das ist so. Ne? Ich kann dann drüber lachen, wenn mich dann einer darauf anspricht, erst recht. Aber mir fällt das eben zum Glück noch auf. Wer weiß, wie das in 10 Jahren ist. Ne?
Vielleicht macht dich dann jemand anders darauf aufmerksam, im
Ja,
Zweifel.
wäre ich dankbar für. Das ist ja so. Ne? Ich wäre ja ganz dankbar, wenn mir dann einer sagen würde, ach, ne, Herr Professor oder Andreas, je nachdem, mach mal einen Punkt und jetzt fang mal woanders von uns zu erzählen. Ne?
Ja, absolut. Aber wenn du jetzt mal überlegst, so wie das quasi früher war, erinnerst du dich auch noch daran, wie das bei dir war, als du die Schule quasi beendet hast? Also wie du dir Gedanken darüber gemacht hast, was du beruflich machst?
Ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Das war eine Phase, da gab es die Wehrpflicht noch. Die, gut, die ist ja nur ausgesetzt, die gibt es ja immer noch, aber da gab es sie noch. Das heißt, wir haben irgendwie, wahrscheinlich ist das etwas übertrieben, aber 30. Juni Abitur gemacht, hast dann Zeugnis gekriegt und 1. Juli standen wir dann am Bahnhof, an irgendeinem kleinen Vorortbahnhof und da rollte ein großer Zug ein und da stiegen dann 1000 Leute ein insgesamt. Und ich bin in Essen zur Schule gegangen und der Zug fuhr nach Hamburg. So, der hielt noch einmal bei dir in Münster, dann hielt er in Bremen und dann in Hamburg. Und das war's. Ne? Und in Hamburg stiegen dann von den 1000 noch irgendwie 800 aus, weil die anderen 200 waren in Bremen. So hat mein nicht mehr Schülerleben angefangen. Also wirklich von jetzt auf gleich. Ne? Kann man sich richtig lebhaft vorstellen. Am Bahnsteig steht die Freundin und weint. Und man selber ist auch so ein bisschen, man sitzt in so einem Abteil mit sechs wildfremden Menschen zusammen und gewöhnt sich dran. So, 15 Monate damals. 15, ja, 15 Monate. Ich habe mich für 2 Jahre verpflichtet, also 24 Monate, weil ich damals schon wusste, ich wollte Medizin studieren. Und mein Abiturdurchschnitt war nicht so, dass ich sofort einen Studienplatz gekriegt hätte. Und dann waren diese 2 Jahre, das gab einen Bonus bei der Wartezeit. Also von da gesehen war klar. Und die Bundeswehr hat das auch geschickt gemacht. Ich habe das bei der Musterung damals gesagt. Und dann bin ich zu einer Sanitätseinheit gekommen, die es auch schon lange nicht mehr gibt, aber in Hamburg oder in Harburg, korrekt, im Süden von Hamburg. Und aber ganz normale, die Bundeswehr sagt grüne Ausbildung, also Grenadierausbildung gemacht. Aber ja, das war das. Von daher gesehen, der Berufswunsch war klar und das Ziel war auch klar. Und ich habe dann hinterher Glück gehabt, habe ein Stipendium des Landes Nordrhein-Westfalen gekriegt und habe dann angefangen 1978, genau 76 war ich beim Bund, 78 zu studieren in Münster. Ich habe in Münster angefangen.
Ja.
Ne? Ja, so
Das
war
heißt,
das.
das
Das war, und das war noch
Medizinthema
eine
war für dich
Zeit,
schon klar.
Entschuldigung, eine Bemerkung noch, das war noch eine Zeit. Da war das mit dem Studienwunsch aber auch so, weißt du, du hattest Medizin, Jura, BWL und da ich auf einem altsprachlich-humanistischen Gymnasium war, katholische Theologie. Also, es hört sich jetzt doof an, ne? Aber so furchtbar viel anderes gab es nicht. Ja, gab es natürlich schon, aber so viele andere Varianten. So, heute machst du BWL für betriebsinterne Kommunikation, BWL für betriebsexterne Kommunikation, BWL mit arabischem Schwerpunkt oder chinesischem Schwerpunkt. Und das ist alles nicht kompatibel, es kommt noch alles hinzu. Und dann hast du irgendwie, ne, so irgendwas studiert. Bachelor, Master, das gab es damals alles nicht. Ne? Das war klar, der eine macht das, der andere macht das. Mathe und sowas kam überhaupt nicht in Frage. Ne? So, okay, Lehrer hätte ich auch nicht werden wollen. Ja, dann blieb nicht mehr viel übrig. Und ich habe dann halt Medizin studiert. Ja, hat mir nicht geschadet, aber so richtig lange als Arzt habe ich auch nie gearbeitet.
Aber es war ja dann schon, also ist ja heute immer noch so, Medizin ist ja jetzt auch schon ein härteres Studium, sage ich mal. Braucht man schon seine Disziplin, um das irgendwie
Ja.
durchzuhalten.
Härter im Sinne von, man braucht Disziplin, hast du recht. Ne? Ich glaube schon, dass es jetzt, jetzt werden wahrscheinlich alle, die Mediziner sind, zuhören und sagen, um Gottes Willen ist der arrogant. Ne? Nein, aber man kann mit Lernen, kann man viel erreichen. Es gibt durchaus, ich habe ja mal gerade Mathe gesagt oder Ingenieurwissenschaften oder sonst was auch immer, die eben doch einen hohen Anspruch an Abstraktionsvermögen, um nicht zu sagen, an Intellektualität stellen. Medizin ist halt wie Schulfach. Man hat ganz viele Fächer und man kann das auch, man kann das auch ganz gut begreifen, wie es funktioniert, wenn man nicht gerade Biochemie in den letzten Verästelungen will oder so. Aber wie der Körper funktioniert, warum Arme sich bewegen, wenn man Muskeln kontrahiert oder so, ist schon relativ klar nachzuvollziehen.
Und dann hast du, aber war das früher schon genauso, dass ihr dann auch einen bestimmten Schwerpunkt nachher facharztmäßig wählen musstet,
Ja,
oder war das? Ja.
ich bin Arzt für Arbeitsmedizin. Das ist eine Fachrichtung wie die anderen, was weiß ich, Hals, Nasen, Ohren oder Augen auch 5 Jahre. Du musst Innere machen, du musst ein bisschen Chirurgie machen, du musst auch mal bei einem niedergelassenen Arzt gearbeitet haben. Und dann war das meine erste Berufsstation war, ich war an der Uni in Düsseldorf, aber der Betriebsarzt der Heinrich-Heine-Uni. Ich war mal der Betriebsarzt der deutschen NATO-Truppenanteile in Mönchengladbach. Ah, hört sich toll an, war auch ganz interessant. Und habe eben wissenschaftlich gearbeitet. Wie man sich das so vorstellt bei Chirurgen oder bei Internisten, das gibt es eben in der Arbeitsmedizin auch. Wie ist der Zusammenhang zwischen Arbeit und Gesundheit im weitesten Sinne und ganz einfach formuliert? Und dann, ne, von sexueller Belästigung bis hin zur Überforderung durch zu viel Arbeit oder zu wenig Arbeit, Burnout und Bore-out, ne, das ist alles dasselbe. Welche Chemikalie macht was in der Leber und welches Dezibel macht was im Gehörgang oder sonst wo auch immer. Da gibt es so viele unterschiedlichste Fragestellungen, die noch nicht bearbeitet sind oder die man nochmal bearbeiten kann oder was auch immer. Das gilt für die ganze Wissenschaft halt. Ne? So. Ja, und das war nie mein Ding, Betriebsarzt werden zu wollen. Mir hat das immer Spaß gemacht, wissenschaftlich zu arbeiten. Und das habe ich dann gemacht, bis irgendwie Anfang der 90er Jahre. Ja, so. Ja, erste Hälfte 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Hört sich auch toll an. Ne?
Das sieht toll an, ne? Ja. Aber bist du da, also weil ich kenne wenig Leute, die quasi so anfangen, Medizin zu studieren und denken so, boah, ja, das ist genau der Bereich, wo ich hin möchte. Hat sich das bei dir so entwickelt über die Zeit des Studiums, dass du den Bereich spannend fandest, jetzt Arbeitsmedizin, oder war das Zufall oder?
Ja, wir hatten in Münster eine Professorin, lange, lange, lange emeritiert. Ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt. Die hat aber das Fachgebiet Arbeitsmedizin, das kommt so irgendwie nach dem Physikum. Die hat das ganz interessant gemacht. Es gibt ja immer so die Möglichkeiten, du hörst mal in die Vorlesung rein und das fandst du gut und das weniger gut oder was auch immer. Und das fand ich spannend. So, und dadurch ist dieser Punkt entstanden. Mir hat es eben immer Spaß gemacht. Das ist ja Arbeitsorganisation, Arbeitsorganisationspsychologie geht auch in diese ganze Richtung rein. Wie gesagt, nochmal, das hat mich gereizt. Das ist eben auch relativ viel Theorie im Sinne von Gesetzeskunde. Meine Mutter hat immer gesagt, warum hast du bloß nicht Jura studiert, hättest du viel besser gekonnt und so. Also daran sieht man ja, dass mir offensichtlich sowas auch immer gelegen hat. Und so ist die Entscheidung gekommen. Ne?
Ja.
Ja. Und es hat mir nicht geschadet. Ne? Das ist ein kleines Fachgebiet. Du hast halt innerhalb der Bundesrepublik, ich glaube, 23 Lehrstühle. Du kennst dich auch ganz schnell, die anderen kennen sich auch alle ganz schnell. Du hast irgendwann als junger Assistent einen Kongress organisieren müssen für die eigene Fachgesellschaft. Dann hast du die 1000 kennengelernt, die es gibt. Und es hat mich jedes Mal wieder bestätigt.
Auch, ne?
Die kannten mich auch, danke, jawohl. Ne, so, es hat mich jedes Mal wieder bestätigt, dass ich das ganz spannend fand. Und glaube, ich habe mich auch ganz gut gemacht. So. Und was gibt es eigentlich Besseres? Ne? Notarzt wäre nichts gewesen für mich. Ne? Ich hatte damals im Studium einen Freund, der liebte es, bis zum Erben im Blut zu stehen. Das wäre es nicht gewesen. Nicht, weil ich kein Blut sehen kann, aber das war mir einfach zu hektisch gewesen. Ja. Und für Innere brauchst du so richtig fürchterlich viel Theorie, weil es nur klar so viele Erkrankungen gibt. Und das war Arbeitsmedizin war was Handfestes. Also die Kombination zwischen Ingenieurwissenschaften oder Chemie oder was auch immer, Biologie und Gesundheit, da sind ja ganz viele Dinge, die eine Rolle spielen. Ich habe ja vorhin mal gesprochen, Soziologie, Psychologie, Arbeitszusammenhänge zwischen Führungskräften und unter Mitarbeitern und so. Also unter Mitarbeitern, nicht Untergebenen, sondern innerhalb der Mitarbeiterschaft, das meine ich. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Dinge, über die man nachdenken kann und ja, so ist das. So ist das gekommen und ich habe es nicht bereut.
Ja, und dann hast du das ein paar Jahre gemacht und wie kam dann deine Idee, nochmal was anderes zu machen?
Ja, die Idee kam gar nicht bei mir, die kam bei jemand anders. Ein Gutachten damals oder mein Chef, ja, ist ja klar, in der Uni, ne, ein Chef macht die Gutachten und die Assistenten schreiben, so ist das
ja,
halt.
Ja.
Ist auch in Ordnung, irgendwie muss ja was lernen. Der hatte ein Gutachten geschrieben, da ging es um Gesundheit, Aufsicht sozusagen. Wie kann der Staat bestimmte Dinge kontrollieren, ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer krank werden? Wir wissen das aus jüngster Vergangenheit, hier der nordrhein-westfälische Arbeits- und Gesundheitsminister ist ja beides, auch witzigerweise Arbeit- und Gesundheitsminister, hat ja in der Fleischindustrie vor ein paar Jahren relativ rumgewirbelt, weil da alles möglich im Argen lag. Jetzt gerade wieder bei den Paketboten. Also da sieht man auch, das politische Interesse ist groß. Und dazu hatten wir irgendein Gutachten geschrieben. Frag mich mehr, ich weiß es nicht mehr was. Wir haben ein Gutachten geschrieben und dann ging es darum, das Land hat das Gutachten bezahlt und dann muss man das Gutachten ja vorstellen. Und mein Chef hatte keine Lust oder keine Zeit, sage ich mal jetzt nett, ne? So, er hatte keine Zeit und hat mich dann gebeten, gehen Sie da mal hin. Ja, und dann bin ich dahin. Es war, ich glaube, im Finanzministerium in Düsseldorf, weiß es gar nicht mehr so richtig, in so einem Sitzungssaal. Und derjenige, der diese Sitzung leitete, der Staatssekretär im Finanzministerium, der war sauer, weil mein Chef nicht kam. Verstehe ich, aber kann ich ja nichts führen. So.
Ja.
Ich habe ihn entschuldigt und habe gesagt, aber ich bin hier, ich kann das Gutachten vertreten, ich habe es geschrieben unter uns. Also ich weiß, worum es geht. Und dann hat er ziemlich deutlich gesagt, wenn ich den Professor will, dann will ich den Professor. Ja, okay, dann... Wie das so ist, man, in dem Alter macht man sich an der einen oder anderen Stelle nicht so furchtbar viele Gedanken. Heute würde ich vielleicht anders reagieren. Damals war ich beleidigt, habe meinen Koffer gepackt und bin gegangen.
Ja.
Und einfach nicht, ich habe nicht die Tür zugehauen und so, aber gesagt, okay, wenn der mich nicht reden will, was soll ich hier? Ist ja langweilig, ne? Ja. Dann sitze ich da rum und bin gegangen. War dann aber auf dem Weg zur Uni zurück so schlau, dass ich meinen Chef informiert habe und habe gesagt, ne, Herr Professor, ich glaube... Ich habe ja was gemacht. Könnte sein, dass ich gleich der Finanzminister anrufe. Dann lachte er und sagte, er hat schon angerufen. Aber so ist das halt. Ne? Dann machen wir einen neuen Termin. Und er hat das relativ entspannt genommen. Und am nächsten Tag rief mich dann ein anderer Staatssekretär aus dem Arbeits- und Gesundheitsministerium an. Der Minister Müntefering, so hieß er damals.
Ja.
Ne? Der jetzige Bundestagsabgeordnete Franz Müntefering. Ja, das ist alles schon 35 Jahre her. Er wollte mich mal sprechen. Und dann habe ich so, oh Gott, was hast du da gemacht? So, bin dann da doch mit mulmigem Gefühl im Magen hin. Und dann haben die zu mir gesagt, auch wissen Sie, das hat uns gestern imponiert. Das hat noch nie, hat sich noch nie einer getraut. Das hört sich alles dramatisch an. So dramatisch ist das
Ja.
ja alles gar nicht. Aber als sie da aufgestanden sind, so jemand wollen wir mal, wollen Sie nicht bei uns arbeiten? Ja, dann, ja, warum nicht? Fand ich gut. Deswegen, jemand anders hat diese Frage für mich gestellt oder auch beantwortet. Das war ja mehr so eine rhetorische Frage. Aus universitärer Sicht war es ein Fehler, weil damit ist natürlich die universitäre Karriere beendet. Es ist
Ja.
klar, Unis mögen das nicht, ne, wenn man dann
Ausgehen.
geht. Und damit war ich Externer. Ich bin ja trotzdem APL-Professor geworden, also von da gesehen. Es war aber deutlich schwieriger, als wenn man da geblieben wäre. Aber das heißt nichts, ich bin ja selber schuld. Und ja, damit hatte ich die Aura Academica verlassen und war in der Ministerialbürokratie. Aber ganz normal, wie man sich das noch denken kann, Referatsleiter für Gesundheit bei der Arbeit. Also Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, sonst was auch immer, der zuständige Referatsleiter, Ministerialrat in der Umgangssprache. Das war, für mich war das schön, mir hat das Spaß gemacht. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht, 2 Jahre, 3 Jahre. Und da gehört ja dann Reden, Schreiben dazu und was auch immer. Und dann hatten wir mittlerweile 9 Minister, 9 Staatssekretär und der sagte dann irgendwann einmal, Frage, kommen Sie mal her, Sie schreiben dem Minister ständig in die Reden rein, schlechter Führungsstil macht die Leute krank, wollen Sie nicht mal das Gegenteil beweisen? Und da habe ich gedacht, huch, was will der denn jetzt damit sagen? Habe ich irgendeinen Fehler gemacht oder so, ne? Und dann habe ich ihn so angeguckt, ich sage jetzt, Entschuldigung, aber so richtig verstehe ich nicht, wollen Sie mir gerade sagen, ich mache einen schlechten Job? Nein, ich wollte Ihnen sagen, Sie machen einen guten Job. Aber wir wollten eigentlich Ihnen anbieten, wollen Sie nicht unser Personalchef werden? Weil die BWLer und die Juristen haben ja auch studiert, die sagen immer, sie können alles. Und Sie haben auch studiert, also von daher gesehen gehen wir davon aus, Sie können das auch. Und da ist eine Stelle und der Minister hat Spaß an Ihnen gehabt und wollen Sie es nicht machen. Und da habe ich so, ja, gerne. Und jetzt ist der zweite Bruch im Leben sozusagen. Das eine war von der Uni weg in die Ministerialbürokratie, aber noch fachlich in dem, was ich mal studiert habe oder gelernt habe. Und dann in eine ganz andere Richtung. Personal, Organisation, Haushalt, IT, was auch immer. Ne, so. Damals hieß IT noch oder Digitalisierung hieß noch ADV, allgemeine Datenverarbeitung. Ja, so war das. Aber das war dann irgendwie so zweite Hälfte der 90er Jahre. Und wenn man das dann alles einmal gemacht hat, ne, da muss man Spaß an seinem Job haben, sonst würde man unglücklich werden. Ne, dann war ja klar, du siehst nie wieder einen Patienten, du machst nie wieder irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit. Im Gegenteil, du schreibst jetzt Dinge so simpel, dass sie möglichst jeder versteht, während Wissenschaft ja eher so schreibt, dass es keiner versteht. So, ja, das kann man auch, ne? Ich würde es auch noch hinkriegen. Ja, aber wenn man das einmal so gemacht hat und daran dann auch noch merkt, es macht Spaß, politische Zusammenhänge rauszufinden, Mehrheiten für andere zu organisieren, Fallstricke zu vermuten, also wirklich dieses, hinter jedem Baum könnte irgendwas kommen, das vorherzuahnen. Ja, das hat mir alles Spaß gemacht. Und auf die Art und Weise bin ich dann in der Ministerialhierarchie ein bisschen nach oben gefallen und war dann zwischendurch mal für die Landesregierung ein paar Jahre in Bochum, bin von da aus dann zur Stadt als Beigeordneter nach Düsseldorf und dann wiederum als Chief Information Officer wieder zurück. Also, was ist die Botschaft eigentlich? Das kann man nicht planen. Man kann nicht sagen, ich bin jetzt 18 und mit 67 will ich folgende Karriere gemacht. Das geht nicht. Das sind so viele Zufälle. So viel hätte ja auch sein können, dass die alle gedacht haben, boah, so ein blöder Typ, ne? Gut, dass er wieder weg ist. Das sind ja Zufälle, die sich ergeben, weil da gerade jemand saß, der das schön fand oder gut fand oder cool fand oder was auch immer.
Ja, oder er
Das lässt
zufällig
sich
da
nicht
war und dich
planen.
so wahrnehmen konnte, ne?
Genau,
Also,
es ist alles
ja.
Zufall. Was mir nur eben klar ist, ich glaube, es für mich, mein Naturell ist so, wenn mich der fragt, ich habe ja ein Bauchgefühl. Und
Ja.
dieses Bauchgefühl ist eigentlich immer so, jetzt nicht sagen, oh, das muss ich mir überlegen und da muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen und jetzt muss ich noch den oder die fragen oder was auch immer, sondern dann einfach sagen, ja oder nein. Und das kann man, glaube ich, wirklich raten. Das Bauchgefühl ist schon ganz gut. Und alles andere führt zu Verunsicherung, dann fängst du an, dann sitzt du zu Hause, machst diese berühmten Listen, was spricht dafür, was spricht dagegen und so. Und dann fragst du noch 6 Leute und die geben dir noch 12 andere Meinungen und dann weißt du gar nicht mehr, was du machen sollst. Und wenn du dann nach 4 Wochen wiederkommst, dann sagt der andere, wenn du Pech hast, oder die andere, ja, tut uns fürchterlich leid, aber wir haben die Magdalena gefragt und die hat zugesagt. Ne? So, Punkt.
Ja.
Und das ist dann doof. Da ärgerst du dich dann ein paar Tage später dann doch. Ne? So, also nicht planen, sondern machen. Das ist so, die zieht sich so durch. Ne?
Ja, und ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt immer, dass man, das eine ist, dass man bestimmte Angebote irgendwie bekommt, sei das, weil man irgendwo sichtbar geworden ist oder wie auch immer. Und das andere ist dann, diese Chancen auch irgendwie wahrzunehmen, ne? Also erstmal zu sehen, dass sie da ist und sie dann auch irgendwie zu ergreifen. Das hat man ja dann doch oft. Und gerade an dem Punkt, den du jetzt gerade beschrieben hast, dass du gesagt hast, du bist rein nach dem Gefühl gegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt zum Beispiel in der Medizin sind und dann in so einen anderen Bereich rein könnten, dass diese Überlegung, kann ich mir überhaupt vorstellen, in so einen politischen Bereich zu gehen, dass die sehr, sehr groß werden, was ja dann in deinem Fall wahrscheinlich gar nicht so war. Du hast ja jetzt nicht groß Gedanken gemacht, sehe ich mich in der Politik, oder?
Nein, nein, nein. Also dieses Gefühl, kann ich das überhaupt? Ne? So, also das habe ich verdrängt, weil ich mir wirklich dieser blöde Spruch, den der damals gesagt hat, ein BWLer behauptete auch mal, er kann alles. Der hat nur studiert, mehr hat er auch nicht gemacht. Ne?
Ja.
Zugegebenermaßen, BWL ist noch ein bisschen breiter angelegt als Medizin, aber mehr hat er auch nicht gemacht. Der hat gelernt, komplexe Sachverhalte so aufzudröseln, dass er daraus irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen kann. Und das ist als
Ja.
Mediziner genauso. Ich habe gelernt, da kommt eine Patientin, ein Patient, die hat irgendwelche absurden oder abstrusen oder völlig komischen Symptome und ich bin jetzt gefordert, ich muss da jetzt irgendwas draus wissen. Braucht die Aspirin, ist die gesund oder ist sie wie todkrank oder der?
Ja.
So, das habe ich gelernt. Also Differentialdiagnostik ist ja nichts anderes als abzuwägen, was ist das und daraus dann eine Schlussfolgerung zu ziehen. Und diese Lösungskompetenz, die brauchst du im Berufsleben ja an ganz vielen anderen Stellen auch. So, wenn ich jetzt das
Absolut.
mal abstrahiere von Medizin, ich habe Lösungskompetenz gelernt und da muss ich mir nicht Gedanken machen, kann ich wohl Personalrecht, kann ich wohl Dienstrecht, kann ich wohl Haushaltsrecht, kann ich wohl IT? Nee, kann ich alle oder konnte ich damals alles nicht. Kann man aber lernen. Ne? Du
Ja.
kannst als BWLer, als Jurist oder was auch immer, kann man das ja auch alles lernen. Also das ist ja alles keine Raketenwissenschaft. Ne?
Nee, es ist eher diese Art zu denken oder Themen anzugehen, ne, die du dann da gleichermaßen gelernt hast, und das Fachliche, was über oder welchen Bereich du eine Lösung findest, das ist dann das, was du dir an Wissen halt einfach noch zulegen kannst.
Und dann kommt ja noch hinzu, und das ist natürlich in einer größeren Behörde so, du machst es ja nicht alleine. Ne?
Ja.
Also als ich dann für Personal, Organisation, IT und sonst was zuständig war, da waren das irgendwie, ich weiß es nicht mehr, aber sag mal 50, 60 Leute, die ja jetzt mit mir, für mich, unter mir, kannst du jetzt sagen, was du willst, gearbeitet haben, auf die ich angewiesen war, dass diese berühmte Teamarbeit. Ne? Natürlich war
Ja.
ich derjenige, der nach oben die Prügel gekriegt hat, wenn es irgendwie falsch war. Und nach unten waren aber ganz viele, die zugearbeitet haben, die versucht haben zu verhindern, dass das mit der Prügel nicht so häufig vorkommt. So,
Ja.
alles gut, aber das ist so, ich finde, das ist auch in Ordnung. Du lernst eben was anderes. Du lernst eben dann ein Team zu führen oder du lernst zu priorisieren. Wenn
Ja.
da 10 Anforderungen kommen, die alle in der nächsten Viertelstunde erledigt werden müssen, das geht nicht. Es ist menschenunmöglich. Ne, so, dann
Ja.
lernst du 6 davon einfach weiterzugeben, 2 nur halbwegs zu lesen und die eine, die ich wichtig finde, richtig zu machen und bei der anderen, ja, auch mal gucken, ob das einer merkt. Ne,
Ja.
so, ja, das lernt man, aber das kann man auch lernen. Das lernt man in keinem Studium. Ne?
Und war es bei dir so, dass dieses ganze Digitalisierungsthema immer schon was war, wo du dich aber inhaltlich auch für interessiert hast?
Ja.
Oder? Okay,
Ja,
das
aber wie
war
gesagt,
gut.
nochmal, das fing wirklich so an, da müssen immer die heute Digitalisierung oder ITM oder IT machen, die müssen immer drüber lachen. Aber das fing damals so an, wir haben Computer gekauft, ne? Und dann haben wir Disketten gekauft. Ne? Dort, was ich, das ganze Word war auf, ich weiß nicht was, 10 Disketten und da musstest du aufpassen, dass du in der richtigen Reihenfolge 1 von 2, 2 von 10, 3 von 10, 4 von 10 reingeschoben hast. Und dann hoffentlich in der richtigen Stelle den richtigen Befehl. Man ging ja noch richtig rein, 10 Doppelpunkt, Slash und was weiß ich, Del Punkt, Sternchen, war ganz doof. Ne? So, dann war
Ja.
alles weg. Aber das war das, mehr war das nicht. Ne? Und weil meine Leute wussten, dass ihr Chef jetzt Arbeitsmediziner ist, kauften sie auch noch ergonomische Stühle, weil sie das toll fanden, dass ich das auch toll fand. Ja, aber das war's. Und das ist
Ja.
jetzt 35 Jahre her. Ne? Das ist, ich habe irgendwann oder wir haben irgendwann mal 2000 den ersten E-Government-Preis des Bundesinnenministeriums und Bearing Point, genau die waren das, Cisco Bearing Point und Bundesinnenministerium, genau. Die hatten einen Preis ausgeschrieben, gibt es glaube ich immer noch einen E-Government-Preis, den haben wir 2000 zum ersten Mal gewonnen. So, wenn ich heute erzählen würde, tue ich nicht, weil es peinlich ist, wofür wir den damals gekriegt haben. Aber wir waren total stolz. Das
Ja.
kann heute dein iPhone, da brauchst du heute keinen Ministerialbürokraten mehr dafür. Aber wir waren total stolz und durften dann irgendwie eine Woche nach San Francisco in Silicon Valley oder so. Ne? Und ich lässt da immer den Vermerk zu schreiben, dass ich nicht bestechlich bin und den Preis annehmen darf. Das war schwierig, als den Preis zu gewinnen. Ne? So. Ist heute auch nicht mehr.
Ja.
Aber was ich immer versuche, dann nur zu sagen, die Entwicklung in der Digitalisierung, du hast ja eine Frage auch gestellt, die Entwicklung in der Digitalisierung ist so dramatisch schnell. Das ist ja der beste Beweis für exponentiell. Was wir damals mühselig Treppchen für Treppchen machen, das ist ja heute schon alles zapp so. Und wer den Job, den ich jetzt hinterlassen habe, sozusagen, wer den jetzt macht und dann in 20 Jahren wieder gefragt wird, das ist, glaube ich, für uns alle unvorstellbar, was sich dann in den dann ja 50 Jahren entwickelt hat. Deswegen die Frage, das Interesse war damals schon da, ich hoffe, das Interesse ist heute auch noch bei vielen da, aber dieses, du musst wirklich verinnerlichen, dass die Entwicklung des Stoffgebietes so dramatisch, und das gilt jetzt nicht nur für die Digitalisierung, das gilt ja für, was weiß ich, heutige Medizinstudierende auch, wenn ich mir überlege, dass du damals, ja, jetzt etwas übertrieben, hattest du ein dickes Buch, das hast du gelesen, hast dann mit unterschiedlichen Markern rot, orange, blau, gelb, grün markiert und dann hast du den Stoff auswendig gelernt und hast ihn drin gehabt. Das ist undenkbar heutzutage. Ne? In jedem noch so kleinsten Stoffgebiet entwickelt sich dieses Wissen ja so dramatisch. Das kann man nicht mehr. Also du kannst nicht mehr so, wie wir das damals vor 40 Jahren gemacht haben, alles hintereinander einfach auswendig lernen. Du musst einen Weg finden, wie kann ich Wissen im Kopf oder wie kann ich Wissen aus dem Rechner oder sonst was auch immer generieren und damit umgehen. Ganz andere Art mittlerweile zu studieren. So ist das. Das ist, ich weiß gar nicht, ob eines besser ist als das andere. Es ist nur anders.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch bestimmt was, was du auch im privaten Umfeld wahrscheinlich merkst, dass wenn man die ganze Zeit schon mit dieser Affinität für Innovation zusammen war, dass es einem auch viel leichter fällt, diese Offenheit für Dinge zu haben. Weil zum
Ja.
Beispiel, also mein Vater ist jetzt 69, glaube ich, und hat letztes Jahr sein erstes Handy bekommen. Und du merkst, wie unglaublich schwer ihm sowas zum Beispiel fällt. Mein Opa ist jetzt 96, der war viel, also war viel interessierter an diesen Themen und ist dadurch ganz anders direkt damit irgendwie reingestiegen, obwohl er schon viel älter war. Und ich glaube, das ist wirklich so ein, wo man merkt, gerade wenn das Tempo so zunimmt, wie sich jetzt Digitalisierung zum Beispiel entwickelt, sobald du Interesse daran hast, kommst du viel schneller mit diesem Tempo, als wenn du da sitzt und einfach überrollt wirst. So,
Ja,
ne?
klar. Ja, klar. Aber das ist die Offenheit. Ne? Ich will ja überhaupt nie behaupten, dass ich von irgendeinem dieser Dinge, die ich in den letzten Jahrzehnten gemacht habe, wirklich richtig in der Tiefe was weiß. Das ist übrigens der große Unterschied, ne? Wenn man das mal so versucht zu charakterisieren. Ich habe mich, wie gesagt, habilitiert damals in der Arbeitsmedizin in einem Gebiet, Auswirkungen von Lärm, aber nicht auf die Ohren, sondern auf den Rest des Körpers. Blutdrucksteigerung, sonst was auch immer, eine Atemwiderstandserhöhung. So, da gab es weltweit, jetzt weiß ich nicht mehr, 5 oder 6 Leute, die das auch gemacht haben. So, das heißt, ich konnte aus der riesigen Breite des medizinischen Wissens, hatte ich einen ganz, ganz klitzekleinen Ausschnitt, aber den in allen Tiefen. Also, ne, ich
Ja.
weiß, der Kollege in China, der Kollege in England, der Kollege in Amerika, sonst was in Russland, so, das waren die, die genauso gearbeitet haben wie ich. Du konntest sie Tag und Nacht anrufen oder wegen der Zeitverschiebung war das sowieso nicht anders möglich. Und die konnten mit dir diskutieren, aber nur in diesem ganz
In
Kleinen.
dieser Tiefe,
Und
ne?
ne,
Ja.
so, der Rest. Davon, ja, das hast du mal gelernt, das kriegt man auch wieder hin, das ist da irgendwo ja drin im Gehirn, aber der Rest war ausgeblendet. Und der Job, den ich dann im Ministerium gemacht habe, genau umgekehrt. Ne? Ich weiß nicht, welche Fragestellungen plötzlich im Landtag gestellt werden, meinem Minister und der Minister sagt, so, da will ich jetzt eine Antwort drauf. Und dann musst du gucken, in der ganzen Breite von Gesundheit bei der Arbeit, möglichst so, ne? Aber du musst wissen, wen du fragen kannst. Und dass die Antwort möglichst stimmt. Das wäre ja sonst peinlich, wenn dein Chef da im
Ja.
Landtag eine Antwort gibt und dann steht die Hälfte auf und fängt an zu lachen und sagt, hören Sie mal, was das denn? Wer hat Ihnen das denn aufgeschrieben? So, also genau das Gegenteil. Ganz breit, dafür relativ schmal. Ist auch reizvoll. Eine Kombination, ja, jeder hat dann so sein Lieblingssteckenpferd, muss man aufpassen. Das ist nicht alles lässt sich auf das eigene Steckenpferd zurückführen.
Absolut. Und ich
Ja.
finde auch gerade dieses Thema Digitalisierung, wenn wir das so aus dem öffentlichen Dienst raus betrachten, ist ja auch nochmal ein ganz anderes Level. Also ich habe viel in Weiterbildung auch mit Leuten zusammengesessen, die jetzt gerade in Consulting-Jobs sind für den öffentlichen Dienst zum Beispiel. Und bekommen das auch selber immer wieder mit, dass wir ja da viele Dinge haben, die heute noch so ein bisschen langsamer laufen, als es vielleicht in der freien Wirtschaft schon der Fall ist. Und man ja auch sich damit abfinden muss, dass die Mühlen einfach ein bisschen langsamer malen meistens. Wie war das für dich in der Rolle?
Ja, das kriege ich heute noch die Fragestellung, warum dauert das alles so lange, was weiß ich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses Unverständnis für das, was in der öffentlichen Verwaltung wirklich passiert. Also ich fühle mich mittlerweile nicht mehr beleidigt. Am Anfang habe ich mich beleidigt gefühlt, wenn dann so vermittelt wird, boah, ja, ey, der ist so nichts tauglich, deswegen ist er in den öffentlichen Dienst gegangen. Oder boah, ey, der will um 4 Uhr nach Hause. Ne? Nein, also ich kann gerne mal meine Arbeitszeit zeigen, da waren Wochen dabei, die waren 70, 80, 90 Stunden ohne Probleme und ein Oberbürgermeister, der arbeitet noch mehr und ein Minister auch und so. Es gibt in jedem Job auch Leute, die wissen, das Annehmliche mit dem Leben zu verbinden und so, alles gut. Aber man darf ja nicht vergessen, dieser Beamtenstatus, der ist irgendwann mal eingeführt worden, um Rechtssicherheit des Bürgers gegenüber seiner Regierung hinzukriegen. Ne? Damit der Souverän nicht das Gefühl hat, also der Bürger, die Bürgerin nicht das Gefühl hat, er ist der Willkür ausgeliefert, deswegen hat man mal irgendwann Gesetze und Verordnungen in der öffentlichen Verwaltung oder der öffentlichen Verwaltung gegeben und exekutiere sie. Also passt darauf auf, dass sie richtig vollzogen werden. So, das ist mit Sicherheit vernünftig. Das ist eine Basis unseres Rechtsstaats, damit eine Basis unserer Demokratie. Dass das an vielen Stellen ausgeufert hat, kriegen wir mit. Wir kriegen die Entbürokratisierungsdebatten ja jetzt auch wieder mit. Die neue Bundesregierung macht, die alle anderen Bundesregierungen ja auch schon immer wieder versucht haben und so. Das ist alles, glaube ich, klar. Aber die Beschäftigten selber, denen jetzt vorzuwerfen, ihr seid, oh mein Gott, lahm und ihr macht da irgendwie so komplizierte Sachen. Nee, die machen das, was sie mal gelernt haben. Die machen das, wofür sie eigentlich da sind. Das ist die Krux, dass die Vorgesetzten, und dann zieht sich das eben doch relativ weit noch nach oben, wer da alles für verantwortlich ist, dass die entscheiden müssten, wir lassen jetzt mal los. Wir machen das jetzt mal wie feucht. Oder wir gucken mal, dass wir die Gesetze geändert kriegen, dass wir die Durchführungsbestimmungen geändert kriegen. Der Einzelne, ich weiß noch, ich bin ja mal Personalchef in Düsseldorf gewesen, in der Landeshauptstadt, dann, dass mich irgendwann mal einer angeguckt hat und hat gesagt, Herr Professor, Sie verlangen von mir innovatives Denken. Ich bin aber in diese Rolle gekommen, nicht weil ich nicht innovativ sein will, sondern weil mir das Bewahren, das Bestehende, mehr Spaß macht. Sonst wäre ich Kreativling geworden und hätte irgendwie in einem Marketingunternehmen in Düsseldorf gearbeitet. Und das zeigt das Dilemma. Ne? Da gibt es dem einzelnen Beschäftigten Vorwurf zu machen, du kannst das nicht, mach das so. Nee, der macht das, was er machen soll. Das ist Licht an uns, jetzt zu sagen, wie kriegt man das eigentlich hin, dass man da weniger Personal für braucht, für Routinetätigkeiten. Das ist ja so die Wunschvorstellung, dass KI oder Automatisierung oder Roboterisierung an dieser Stelle mal eine Rolle spielt, also Digitalisierung im weitesten eine Rolle spielt. Aber wie kriege ich das Mindset gewechselt, dass sich keiner bedroht fühlt, dass keiner jetzt Panik schieben muss, sondern dass man sagt, nee, wir haben ganz viele andere, ganz spannende Aufgaben, vielleicht nicht da, wo du jetzt gerade beschäftigt bist, aber woanders innerhalb der großen öffentlichen Verwaltung. Und dann nochmal den öffentlichen Dienst dann immer so über einen Kamm zu scheren, ist ja auch schwierig. Ne? Ich meine, Soldatinnen und Soldaten sind öffentlicher Dienst, Juristen sind öffentlicher Dienst, also in den Gerichten. Krankenhäuser sind zum Teil kommunale Krankenhäuser, Erziehung in Kindergärten, städtische Kindergärten. So, das ist diese Bandbreite. Ne? Die Bandbreite ist eben das Spannende. Das bietet kaum eine andere Firma. Vielleicht so die leise Kritik. Ich glaube, der öffentliche Dienst insgesamt betrachtet sich nicht so richtig als eine Firma. Da wäre das eine oder andere mal ein Teambuilding für alle, aber es sind 5,5 Millionen. Das darf man auch nicht vergessen. Wäre das eine oder andere besser, dass die sich so ein bisschen wie früher verstehen, boah, ich arbeite beim Krupp, beim Bosch, bei Opel, was weiß ich immer, ich arbeite beim Daimler, das ist ja, boah, ich arbeite beim Daimler. Das fragt man ja erstmal nicht, wo stehst du an der Hinterachsfertigung oder bist du im Büro, Entwicklungsingenieur oder was auch immer. Und das macht man im öffentlichen Dienst eigentlich wenig. Die scheren dann alles immer so über einen Kamm, aber der Polizist gehört auch dazu, der Feuerwehrmann gehört dazu. Ne, so. Also das ist wirklich, da müsste jeder auch was finden können, wenn er sagt, nee, ich will mich nicht niederlassen, ich will mich nicht selbstständig machen, ich will aber auch nicht in so einen großen Industriebetrieb gehen, sondern ich würde gerne was anderes machen.
Absolut, da haben wir eine sehr, sehr große Jobvielfalt auch, würde ich
Ja,
auch so sehen.
ja, ja.
Was mich voll interessieren würde jetzt, wenn du so sagst, du hast so ganz unterschiedliche Stationen ja irgendwie auch gehabt,
Ja.
gibt es so bestimmte Punkte bei dir in der Laufbahn, wo du sagst, es waren für dich so ganz entscheidende Momente oder Stationen oder wie blickst du da jetzt so drauf zurück?
Nö, also im Nachhinein kann man ja das, ich könnte es ja jetzt aufzeichnen, sozusagen, im Nachhinein sieht das so aus, als wenn man sukzessive aufeinander aufgebaut hätte. So, das stimmt nicht, das ist vieles ist Zufall, haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, vieles ist Zufall, aber alles hat mir immer Spaß gemacht. Also ich glaube, das ist so das Entscheidende. Ne, als mich dann irgendwann mal damals zwei Minister, der Wissenschafts- und der Gesundheitsminister, gefragt haben, ob ich für die Landesregierung, aber in Bochum, eine Einrichtung namens Gesundheitscampus in Bochum gibt es heute noch, aufbauen will. Ja, das war schön. Jetzt kommt so dieses politische Spiel rein. Das war ein Schwarzer und ein Gelber, also ein CDU und ein FDP-Minister, die mich gefragt haben. Dann wechselte zwischendurch die Landesregierung und dann gab es eine grüne Gesundheitsministerin, die übrigens total nett ist, sollte sie zuhören, ne? Alles gut. Aber man weiß das in diesem Job. Ne? Man weiß dann, wenn die eine parteipolitische Farbe jemanden besonders hoch lobt, dann fast reflektorisch sagt die andere Farbe, nee, wir wollen den mal ablösen. So, ja, jetzt kann man traurig sein, ne? Man kann jetzt sich zu Hause hinsetzen und tagelang weinen und das ganze Unrecht dieser Welt bejammern. Man kann aber auch sagen, ja, yes, so ist das. Ne? Wie heißt dieser doofe Spruch, wenn eine Tür zugeht, geht woanders eine auf. Ne? So. Und das hat nicht lange gedauert, dann wurde ich Beigeordneter in Düsseldorf. Ne? So. Und war da zuständig für Personal, Organisation, IT, das, was ich kann, und Gesundheit, was ich gelernt habe. Ne? So, also ich wäre es ja nicht geworden, wenn ich einen anderen Job behalten hätte. Ne? So. Und das hat auch ganz großen Spaß gemacht. Ne? So, und dann kam Corona oder so, da kann keiner was für, das war eine doofe Situation, aber ich glaube, wir sind damit gut umgegangen. Alle, da, die Gesundheitsämter genauso wie die Obergefreiten von der Bundeswehr, die geholfen haben, genau wie die Politik, die an bestimmten Stellen gesagt hat, so, wir verstehen das, wir gehen da mal relativ pragmatisch mit um, alles solche Dinge. Aber da würde ich nicht sagen, dass sie mich ja, geprägt haben im Sinne von, dass sie mir negativ im Kopf geblieben sind. Sie haben mich geprägt, du bist auf dem richtigen Weg, mach einfach. Ne? Es kann nicht furchtbar viel schiefgehen. Ne, und das war immer, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann doch das eine oder andere Mal gesagt haben, oh, wenn das schief geht und ah, dann gibt es, ne, und so, und dann habe ich immer da gesessen und gesagt, ja, ich verstehe das ja, ich verstehe die Sorge, man will keinen Fehler machen und sonst was auch immer. Aber in unserem Job, das Schlimmste ist, dass der Minister oder der Ministerpräsident einen Tobsuchtsanfall kriegt und es ist nicht nett, wenn der rummeckert, aber alles gut, das ist das Schlimmste. Im Krankenhaus ist das Schlimmste, dass der Patient tot ist. Und ne, ich will ja gar nicht behaupten, dass ich weiß, wie man Patienten umbringt, aber ich weiß durchaus, dass es passiert. Ne, so. Und das will man nicht. Das ist das Schlimmste. Ne, das ist für die Eltern das Schlimmste, wenn das Kind stirbt. Ne, so. Das kann in unserem Job nicht passieren. Also darauf will ich nur hinaus. Das Schlimmste ist wirklich, dass du Mist machst und das irgendjemand mitkriegt und dann sauer wird. Ist ein gutes Recht. Und wenn er zu Unrecht sauer ist, ach, ist menschlich. Ne, so. Das kann man aber auch, damit kann man umgehen.
Das heißt, für dich war auf jeden Fall jeder Step wieder so eine Bestätigung von diesem, ich lebe einfach mal im Flow und nehme so das mit, was dir irgendwie begegnet ist,
Ja,
sozusagen.
ne? So. Und das andere machst du nicht. Ne? Also, ich meine, so schlau sind wir alle, wenn wir nicht gerade wirklich irgendwie kriminell veranlagt sind. Du machst ja nicht absichtlich Fehler. Also, das will ich gar keinem unterstellen, ne? Außer der ist wirklich absolut bescheuert und will seinen Job loswerden. Ne? Dann kann er einfach kündigen. Ne? Aber wenn ich mein Auto in die Reparaturwerkstatt bringe, dann gehe ich ja felsenfest davon aus, dass der die Räder gewechselt hat, absichtlich nicht die Radmutter loslässt. Ne, so. Wenn dann hat er versucht, mich umzubringen, ist auch doof. Ne? Aber gehe ich mal nicht von aus. Also ich habe so eine Art positives Grundverständnis auch meiner Umwelt gegenüber. Ne? Die ganze Diskussion jetzt über das Stadtbild, der Bundeskanzler hat es ja jetzt ein bisschen versucht zu revidieren. Aber das geht ja genau in dieselbe Richtung. Da gehe ich schon mit der Angst auf die Straße, dass hinter der nächsten Laterne jemand steht, der mir irgendwie meine Tasche klauen will. Oder kann ich nicht freundlich guten Abend sagen? Und in den 99,9% passiert nichts. Ich weiß, dass was passieren kann. Aber wenn ich das immer vor Augen habe, dann sollte ich besser zu Hause sitzen bleiben, die Tür abschließen. Und dann
Ja, dann braucht es generell im Leben, glaube ich, in allen Bereichen dann so, ne? Das braucht man, also da braucht man dann nicht sich drauf fokussieren. Ist auch niemandem mitgeholfen, das glaube ich auf jeden
Nee,
Fall.
eben. Nein, nein, das ist, ne, wir sind halt soziale Wesen, wir sind auf die Interaktion angewiesen, zwischen uns, dass das mit dem einen oder der anderen nicht klappt. Um Gottes Willen, ne? Pff, muss ich jetzt nicht ins Eheleben einsteigen oder ins Freundschaftsleben oder sonst was auch immer. Das gilt im Beruf genauso, das gilt in Parteien genauso, das gilt im Krankenhaus genauso. Ne? Und das gilt nicht nur von oben nach unten oder von unten nach oben in der Hierarchie, das gilt auch auf derselben Ebene. Keine Frage, ne? So. Aber ja, gehört auch zum
Einfach
Leben,
muss
ne?
man
In allen,
Menschlichkeit
ja,
walten
genau.
lassen.
Und auch das ist jetzt nichts, ist ja kein großes Geheimnis, was ich jetzt gerade sage oder so. Aber damit kann man auch lernen, umzugehen. Ne? Ich meine, da muss man selbstständig werden und sich das eigene Team zusammensuchen. So. Und auch da hast du das Problem, du guckst denen bei der Einstellung nur vom Kopf. Ob der sich nach 14 Tagen oder die sich nach 5 Wochen oder was auch immer als der absolute sonst was auch immer entpuppt, das weiß man nicht. Das, ne, so.
Ja.
Und auch da würde ich immer wieder sagen, gilt das Gleiche. Das Bauchgefühl ist schon ganz gut. Ne? Und nicht unbedingt die Abi-Note oder die Examensnote oder sonst vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Wir gucken hier unheimlich viel nach formalen Bildungsabschlüssen. Hast du das
Ja.
Zertifikat, hast du jenes oder sonst was auch immer? Ja, es ist schön, dass man das beweisen kann. Aber wie einer im Vorstellungsgespräch sich gibt, wie der auch reagiert, wenn man merkt, boah, das war jetzt eine Frage, die hat ihn echt am linken Fuß erwischt. Ne, so. Aber trotzdem versteinert er nicht und guckt jetzt völlig entsetzt irgendwie aus der Wäsche, sondern gibt eine ordentliche Antwort. Ne. Das sind alles so Sachen. Ich habe damals immer versucht, auch die Stadt Düsseldorf hat viele, viele hundert Azubis, in diesen ganzen Gesprächen, wenn es darum geht, willst du bei der Stadt überhaupt Auszubildender werden, immer wieder darauf hingewiesen zu sagen, und denkt dran, was habt ihr noch alles gemacht, außer Realschulabschluss, Abitur, sonst was auch immer gemacht, was könnt ihr noch? Ah, guck mal, du warst Trainer einer Fußball-Jungsmannschaft. Boah, ey, du hast Ahnung, wie man mit 6-Jährigen umgeht, die ganz viele andere Sachen im Kopf haben, außer sich sagen zu lassen, dass sie den Ball gefälligst ins Tor schießen sollen. Boah, das kannst du, super. Du hast ein Musikinstrument gelernt oder keine Ahnung was. Du kannst selber rudern im Vierer. Das ist ja echt irre. Du bist Teamarbeit gewöhnt. So, völlig egal. Oder eben bei dem Musikinstrument. Du kannst dich konzentrieren auf eine Stunde lang auf was, wo alle anderen sagen, um Gottes Willen, wie kann man denn Geige lernen? So. Und das sind ja alles so Dinge, die stehen in keinem Abiturzeugnis.
Nee,
Ne?
das ist der Mensch, ne?
Ja,
Ja.
genau. Und das glaube ich, kann man auch üben. Ne? Du kannst als Jugendgruppenleiter, du kannst mit 20 Leuten oder als sonst was auch immer, du kannst auch Reden vor 100 Leuten halten. Das waren immer so die Punkte. Macht euch mal darüber Gedanken. Ne? Nicht jeder redet auf der Geburtstagsparty klug, aber es gibt eben durchaus Leute, die können das. Ne? Die können
Ja.
5 Minuten zum Silberjubiläum ihrer Großeltern oder sonst was immer, können die wunderbare Reden halten und alle sind ganz gerührt. Ja, ist eine Leistung, das ist gut. Ne?
Total. Das merke ich auch bei uns immer. Ich arbeite jetzt gerade bei Belonio auch, ist ja eine Software für Mitarbeiterbenefits, aber grundsätzlich von dem, wie ich da hingekommen bin, war es genau das, weil ich gemerkt habe, da geht es darum, wer du als Mensch bist und was du mitbringst und nicht.
Ja.
Ich habe ja Pferdewirtschaft studiert, also auch völlig fachfremd zu dem, was ich jetzt mache. Aber da ging es genau darum, dass du als Mensch gesehen wirst, dass du genauso wahrgenommen wirst und dadurch deinen Weg finden kannst. Und das ist halt so. Ich glaube, viel schönerer Weg für beide Seiten am Ende, weil
Ja.
man ja auch als Unternehmen viel mehr Mehrwerte daraus ziehen kann. Also natürlich hätten sie mich auch nicht einstellen können, weil ich Pferdewirtschaft studiert habe. Hätten sie ihnen jetzt aber auch nichts gebracht. Im Endeffekt und
Ja,
mir auch
genau.
nicht. Ne?
Ja, klar. Ja. Ne?
Das ist
Aber wer einmal sich mit, was ich, mit Pferdesport, mit Reitsport oder sonst was befasst, der weiß, was da noch alles zugehört. Ne? Der weiß,
ja.
dass das nicht nur ist, die Goldmedaille im Dressurreiten in Empfang zu nehmen, einen Zylinder vom Kopf zu ziehen oder so, ne? Sondern da ist halt viel, ganz viel Knochenarbeit auch dabei. Ne? Und Stall ausmisten ist auch nicht jedermanns Sache und Pferdeäpfel wegräumen auch nicht. Ne? Ja.
Ja,
Ja.
absolut. Und ich glaube auch deswegen tue ich mich manchmal auch so schwer mit diesem Begriff Quereinstieg, weil eigentlich ist es für mich nicht immer quer. Nur weil
Nee.
man es nicht gelernt hat, heißt es nicht, man geht eigentlich quer rein, auch wenn das jetzt so der Slang ist, den man so hat.
Ja.
Aber eigentlich gehst du ja mit dem, den du als Mensch bist, bist du vielleicht einfach geeignet dafür, auch wenn du nicht eine fachliche Ausbildung in dem Bereich hast,
Genau,
ne?
ne, genau. Ja, und man muss ja jetzt auch aufpassen, ne, der Quereinstieg und der Querdenker, das passt nun auch ganz schnell sprachlich eben nicht zusammen, aber man schmeißt es in einen Topf. Einmal ist quer negativ, einmal ist quer positiv. Ich habe mich auch nie als Quereinsteiger gefühlt. Ne? Das ist einfach so, mir hat das Spaß gemacht, ich habe das, glaube ich, gekonnt. Vielleicht hätte es auch jemand anders gekonnt, ne? Überhaupt gar keine Frage. Ich will nie behaupten, dass ich der Einzige war, der es gekonnt hat. Aber von da gesehen passte das. Und dann ist es nicht quer, sondern ist es passgenau. Ne?
Ja, zufällig, aber genau passend,
Ja,
absolut.
natürlich, zufällig. Ne?
Ja.
Zufällig. Du kannst dir aber auch, guck mal, wenn ich mir vorstelle, ich habe vorhin mal gesagt, Düsseldorf, Personal, Organisation, IT, Bürgerservice und Gesundheit. So, ja. Einmalig in der kommunalen Gesellschaft oder kommunalen Familie bei 11.000 Kommunen in Deutschland, einmalig in Düsseldorf. Wie willst du das denn machen? Mittlerweile auch nicht mehr. Nachdem ich weg bin, ist das wieder aufgeteilt worden. So, aber wie
Ja.
willst du das machen? Na, wie willst du da jetzt einen suchen? Du findest ja nicht.
Nee, es fühlt sich
Ne?
erstmal an wie eine eierlegende Wollmilchsau,
Ja.
wenn du sagst, am besten bist, da hast du bitte 20 Jahre Berufserfahrung in jedem dieser Bereiche, so
Genau. Genau,
ungefähr.
ja, genau. Ne? Und sie müssen programmieren können selber und sie müssen den Blinddarm ausnehmen können, ne, selber. Ja, dann suchst du vergeblich. Ne? Aber wenn du
Absolut.
sagst, ich suche jemanden, der Spaß hat und die
Bock auf die
Umorganisation der
Themen.
Geschäftsbereiche bleibt dem Oberbürgermeister vorbehalten, der dabei jetzt nicht anfängt zu zucken und sagt, um Gottes
Ja.
Willen, dann nimmt er mir morgen was weg. Ja, dann kriege ich was Neues. Ne?
Ja.
Ja, so. Und meistens wirst du ja auch noch gefragt, ob es dir Spaß macht. Und dann geht das auch. Ne? Das ist so das gehört sich so doof an, der altväterliche Rat jetzt. Man lasst es auf euch zukommen und einfach machen. Und
Ja.
dem Bauch folgen zu sagen, das könnte ich mir vorstellen. Und jetzt, ne, man sagt ja immer, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber man sagt ja immer, ihr Frauen überlegt eher, ob ihr dafür geeignet sind, während wir Männer eher sagen, hoppla, hier bin ich, natürlich kann ich das. Ne?
Ja.
So. Ja, vielleicht gilt für uns eher, dass man doch noch eine Denkschleife mehr macht und umgekehrt für euch dann zu sagen, ja, natürlich kann ich
Ich komme
das.
ja schon zu. Ja.
Natürlich. Und was ich nicht kann, kann ich lernen.
Absolut.
Das kommt noch hinzu. Und wenn man dann mal rumguckt, wenn es noch alles gibt, die vergleichbare Jobs haben, da hilft ja der blöde Spruch, also wenn der das kann, dann kann ich das auch.
Ja.
Ne? Also das ist jetzt auch doof, ne? Aber
Ja, aber es ist ja auch nicht verkehrt, ne? Weil man
nee.
vergleicht sich ja manchmal dann immer nur mit der Welt, wo man selbst dann schlechter dasteht, sozusagen, ne?
Ja,
Wo man sich
genau,
dann klein machen kann.
ja, ne? So, das
Absolut.
ist natürlich so. Und ja, es gibt immer noch Jobs, die sind noch toller und sonst was auch immer. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe in Wien studiert. Ich wäre sofort fahnenflüchtig geworden und nach Wien gegangen. Leider hat mir nie irgendeiner Job in Wien angeboten. Ne? So ist das halt. Nützt jetzt auch nichts, ne? Jetzt darüber zu jammern. Aber ich hätte es gemacht. Ne? So, ja, ich habe es auch allen erzählt, aber es hat trotzdem keiner angeboten.
Aber ist das, also du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dieses aufs Bauchgefühl hören, einfach mal machen, das ist ja dann auch so, glaube ich, wahrscheinlich bei dir der größte Tipp, den man irgendwie Leuten mit auf den Weg geben kann.
Ja,
Siehst du,
statt zu
dass die
lange zu grübeln.
Menschen,
Also ich meine jetzt nicht
ja.
einfach nur ständig irgendwie, heute habe ich mal Lust auf das, heute mache ich
Hoppla,
das. Das
ja.
meine ich gar nicht, ne? Sondern wirklich statt zu lange zu grübeln, weil mit dem zu langen Grübeln kommen zu viele negative Gedanken auch.
Ja. Und ist es auch das Gleiche, was du Menschen jetzt empfehlen würdest, wenn sie gerade so merken, sie sind total unzufrieden in ihrem Job und müssen irgendwas ändern, dann ist es für dich auch ähnlich, dass man dann
Ja.
nicht zu lange zerdenkt einfach.
Ja. Also das ist so dieses. Ja, es wäre natürlich gut, wenn man, sagen wir mal, man kommt mit dem Team gut klar oder mit den Mitarbeitern gut klar oder man kommt auch mit der Führungsebene gut klar oder mit der Materie gut klar, aber irgendwas anderes stimmt nicht. So, wenn es ein Punkt ist, dann kann man ja noch überlegen, wie kriegt man den einen Punkt hin. Ne? So, keine Ahnung, was
Absolut.
ist die Spülmaschine immer schmutzig, darüber kann man reden. Ne? Das
Ja.
sollte nicht das Entscheidende sein, dass ich das Handtuch hinschmeiße. Aber wenn man dann merkt, es sind doch ganz viele andere Punkte noch. Und mir macht die Materie dann doch so richtig keinen Spaß, das Team ist doof, was weiß ich auch immer. So, dann ist es, glaube ich, ganz gut zu sagen, ich fange mal an, woanders zu gucken. Ich kenne
Ja.
meinen Wert oder ich teste meinen Marktwert. Ich kann mich auch bewerben. Das ist ja nichts Schlimmes. Also ich habe mich immer amüsiert über die Menschen, die gesagt haben, ich bewerbe mich nur, wenn ich den Job kriege. Dann sollte ich es besser sein lassen. Ne? Aber wenn ich mich bewerbe und in so einem Bewerbungsgespräch merke, was haben die eigentlich für Anforderungen, alleine, dass ich mir selber beim Aufschreiben Gedanken mache, was kann ich eigentlich, ist schon Mehrwert. Ich kann die Bewerbung immer noch wegschmeißen. Aber ich habe mir jetzt mal
Ja.
Gedanken gemacht, was kann ich? Wie würde mein Profil auf das passen, was die ausgeschrieben haben und so. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich, das so anzugehen. Und so lange da zu sitzen, weil einer der vielen Punkte, die entscheidend sind, der ist gut. Und alle anderen sind negativ. Ich versteife mich jetzt mal zu der Behauptung, da kann das auch das Einkommen letztendlich nicht retten. Dann bin ich
Ja.
irgendwann an dem Punkt, wo alle sagen, boah, ey, warum hast du so schlechte Laune? Hast du Burnout? Wie siehst du aus? Ne? Meine Güte, ne, lach doch mal oder was auch immer. Ne? So fällst du in eine Depression und so. Da fallen mir ganz viele Dinge ein, die alle nicht mehr schön sind. Dann fängt der Ehekrach zu Hause an oder die Freundin oder der Freund oder was auch immer. Völlig egal. Das spielt ja ganz schnell, hängt das alles miteinander zusammen. Man merkt diese
Ja.
Unzufriedenheit und man merkt sie natürlich auch selber. Und bevor ich Magengeschwür kriege, ne, sollte ich doch lieber sagen, ne, jetzt kommt todesmutig, ne, ich suche mir jetzt was anderes.
Zeit, was zu ändern.
Ja.
Absolut. Ich glaube auch, so sehr wir probieren manchmal oder manche Menschen das Ziel haben, ihre Zeit, ihre Lebenszeit in Arbeit und Nichtarbeit zu trennen, der Mensch ist ja der gleiche. Und wenn wir
Ja.
das auch aus dieser gesundheitlichen Perspektive betrachten, Körper, Psyche, alles, da sind wir aber nun mal der gleiche Mensch. Und wenn du bei dem einen Thema Stress hast, dann nimmst du es mit ins andere. Und wenn du unzufrieden bist, nimmst du es auch mit in alle
Ja,
anderen
klar.
Beziehungen oder
Ja, klar.
Settings, ne? Und
Das ist alles,
das.
ne? Ja. Ne, so das spielt eben, das spielt so vieles eine Rolle und dieses, was du gerade gesagt hast, Work-Life-Balance oder so, wie man das jetzt
Ja.
neudeutsch benennen wollte, ich verstehe, was dahinter steckt. Und
Ja.
ja, als ich angefangen habe, im Krankenhaus zu arbeiten, war das klar, du hast 70 Stunden in der Woche gearbeitet für 40 Stunden Lohn. Ne? Und wenn der Chef zu dir gesagt hat, auf Zimmer 47, dass ihr Patient kümmert sich drum, dann hast du das gemacht. Ich will das gar nicht beschönigen. Ne? So, das war
Ja.
so. Du hast auch nicht gesagt, Herr Professor, ich habe heute Abend Opernkarten, es tut mir leid, ich gehe jetzt. Nein, hätten wir uns, weiß ich gar nicht, ob wir uns nicht getraut hätten oder ob wir nicht gesagt haben, nee, super, ist doch toll. Der traut mir zu, Patienten auf Zimmer 47, ne, mache ich. Ja, rufst du zu
Ja.
Hause an und sagst, ne, nimm jemand anders mit in die Oper oder ins Kino oder was auch immer.
Ja.
Ich komme heute später oder ne, so. Das waren alles Dinge, über die wir gar nicht nachdenken müssen mehr. Die waren damals anders als heute. Und nochmal, ich kann verstehen, dass man heute sagt, ne, mache ich nicht. Ne, so, mit all den Konsequenzen. Aber das Wichtige ist eben nochmal, dass man versucht, aus dem, was man macht, für sich selber, das Positive, den Mehrwert rauszukriegen. Darauf zu warten, dass mein Chef mich motiviert, meine Chefin. Ja, ist schön, wenn die das tun, ne? Klar, keine Frage. Und möglichst auch nicht immer nur mit, hier hast du nochmal 5 Euro mehr oder 50 Euro mehr oder was auch immer, irgendein Bonus, sondern einfach auch vom Klima her. Aber letztlich bin ich dafür verantwortlich, ne? Ich bin der Liberale, für uns Liberale gilt eben ganz viel Eigenverantwortung. In Grenzen, natürlich, wenn du meine Chefin bist, kann ich dich selber relativ wenig beeinflussen, aber in Grenzen schon. Aber ich
Ja,
bin dafür verantwortlich, wie ich damit umgehe.
absolut.
Und das ist so dieses, es sollen ja durchaus Leute geben, die sagen dann in so einer Phase, nee, bevor ich jetzt was Neues mache, ich mache jetzt wirklich mal, ich habe noch Urlaub angespart oder was auch immer, ich mache jetzt mal 4 Wochen was ganz anderes. Ich mache jetzt Adventure Camp oder keine Ahnung was, ich
Ja.
wollte immer schon mal nach Australien. Sabbatical ist das Ganze
Ja.
wie soll ich sagen, in geordneten Bahnen, aber das kann man ja auch so machen. Und man kann auch sagen, so, ich brauche mal was anderes, ich muss mal raus. Ne? Ob das jetzt Dschungelcamp ist, ist ja eine andere Frage, aber ich muss mal raus. Ne? Nee, ich wollte immer schon Turnier reiten in Saudi-Arabien oder sonst was auch immer. Ne? Ich gehe da jetzt hin und mache das. Mit Sicherheit ein vernünftiger Schritt. Und wenn ich meinen Lebenslauf mir angucke, diese immer wieder die Sprünge da drin, das ist ja jedes Mal auch Abschied nehmen von dem einen Job. Und es ist immer
Ja.
gut gegangen. Die waren eigentlich immer, na jetzt, die haben nicht geweint, dass ich gegangen bin, aber es war ein freundlicher Abschied. Ne? Ich habe nie
Ja.
das Gefühl gehabt, die haben mich rausgeschmissen. Und es war immer wieder ein Einstieg, also immer wieder ein Umbruch. Aber diese Brüche sind immer sehr, wie soll man das sagen,
Harmonisch so.
sehr harmonisch, sehr sozialverträglich abgelaufen. Ne? Und auch das habe ich ja in der Hand. Ne, wenn ich irgendwo einen neuen Job anfange und am nächsten Tag sage, ich weiß, wie es geht, halt die Klappe, ich weiß das, ist das doof, dann sollte ich mir gleich einen neuen Job suchen. Ne?
Ja, ist genauso wie auch diese Kündigungssituation. Das ist genau so was, wo man ja auch gut auseinandergehen kann, ne? Also das ist ja auch leider immer noch
Ja.
manchmal etwas, was so ein sehr negatives Bild in der Gesellschaft hat, aus
Ja.
beiden Perspektiven. Also sowohl Unternehmen, die nicht in der
Ja.
Lage dazu sind, mit sowas gut umzugehen, als auch Personen. Eigentlich ist es halt überall das Gleiche, dass es einfach normal ist, dass man auch mal andere Wege geht oder wie auch immer und man einfach miteinander einen guten Weg finden kann.
Ja, das gilt ja nicht nur im Berufsleben, das
Nee.
gilt ja im privaten Leben auch. Man,
Ja.
wie viele Menschen kenne ich in meiner Umgebung? Rosenkrieg ist noch harmlos dagegen. Ne?
Ja.
Meine Güte, ne, so. Aber ich kenne eben auch ganz andere, die sagen, nee, weißt du was, wir haben Kinder zusammen, das ist so toll, wir kümmern uns beide, aber wir kümmern uns in anderen Konstellationen jetzt drum. Und alle sind glücklich und zufrieden. Ne? Also auch da zeigt es ja, dass es funktioniert. Es hängt eben immer davon ab, wie die einzelnen Menschen miteinander auskommen und vielleicht auch natürlich, was sie für einen Charakter haben. Ne? Wenn
Absolut.
ich schon so ein krawallgebürsteter Charakter wäre, dann wäre ich in einer auf konsensorientiert Ministerialbürokratie falsch gewesen.
Ja, das ist absolut eine Typsache, das glaube ich auch. Richtig schön. Fällt dir noch etwas ein, was ich dich vielleicht jetzt nicht gefragt habe, bevor ich gleich noch eine großartige Abschlussfrage habe, wie ich finde, was ich dich noch nicht gefragt habe, was du aber unbedingt noch loswerden möchtest oder was ich dich hätte fragen sollen?
Alles gut. Wir haben, glaube ich, über ganz viele unterschiedliche Aspekte eines doch ja langen Berufslebens gesprochen. Nein.
Okay, alles gut. Dann würde ich dir noch meine allerletzte Frage stellen, die ich doch immer gerne loswerde. Gibt es jemanden, den du kennst, wo du sagst, der sollte unbedingt mal in diesem Podcast sein, weil er entweder einen spannenden Weg hat oder einen Job hat, wo niemand so richtig weiß, was er tut, oder irgendwas, was dir spontan in den Sinn kommt?
Oh, das ist jetzt schwierig, weil ich natürlich in meiner Zeit eine ganze Menge an Leuten kennengelernt habe. Wenn du auf LinkedIn mal guckst, Dr. Charlotte Beißel.
Ja.
Charlotte, ganz normal, und dann Beißel, BEISEL. Die ist mittlerweile im Vorstand der Stadtwerke der Stadt Düsseldorf. Die war mal bei unserem, irgendeinem Oberbürgermeister, egal jetzt welcher, einem Oberbürgermeister seine Referentin für Ratsangelegenheiten. Dann wurde sie bei mir die Leiterin des Amtes für Personal und Organisation, also Personalmanagement, HR würde man wahrscheinlich ja jetzt sagen, ist von da aus dann zu den Stadtwerken und ist da mittlerweile im Vorstand die Arbeitsdirektorin und sonst was immer. Und eine junge Frau, Juristin, aus meiner Sicht sind alle Frauen unter 50 jung, aber deutlich, würde man sagen, irgendwas so zwischen 40 und ne, so. Und die ist sehr nett, das ist das eine, aber das ist eben auch ein Lebensweg, über den man so richtig, glaube ich, gar nicht nachdenkt. Wie kommt, was sind das auch wieder für Sprünge? Ne? Wieso macht die denn das? Wieso macht die das? Wieso macht die das? Und wieso ist die jetzt plötzlich an dieser Stelle?
Ja, super spannend.
Und das ist, glaube ich, eine, wirklich eine Motivation auch. Und mal jetzt unter uns ist auch eine Frau. Ne?
Ja.
Ja. Ja, absolut. Das ist auch das. Die ist auch so. Ich glaube, die hat auch nicht lange überlegt, als sie dann das Angebot da kriegte, das Angebot dort kriegte und dann war sie weg. Ne?
Sie hat dann einfach mal machen, hat sie auch mitgenommen in ihrem Leben.
Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, ja.
Perfekt.
Und sie ist gleichzeitig dann noch Mama und hat Kinder. Also da könnte man auch dieses ganze Rollenmodell auch wunderbar nochmal dran exekutieren sozusagen.
Da hast du absolut recht. Ja. Danke, dass die dir noch schnell in den Kopf gekommen ist.
Ja, nee, alles gut. Ja, schön.
Perfekt. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du uns hier so viele Einblicke gegeben hast in dieses, ja doch, im Vergleich zu meinem sehr lange Berufsleben schon und mit diesen unterschiedlichen Entscheidungen, die du getroffen hast. Ich glaube, das ist für viele wirklich super wertvoll.
Schön. Danke.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerade beruflich orientierst und individuelle Unterstützung suchst, melde dich gerne und lass uns schauen, ob ein Laufbahncoaching das Richtige für dich sein könnte. Den Link zu meiner Website findest du in der Podcast-Description. Natürlich kannst du mir auch gerne jederzeit schreiben. Ganz egal, ob per Mail, Instagram oder LinkedIn. Du findest mich überall als Magdalena Nübel oder über Focus for Future. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Mach es gut und hoffentlich bis ganz bald.